Seid ihr gespannt auf das Wort Gottes? Mein Thema heute ist Umgang mit persönlicher Prophetie. Umgang mit persönlicher Prophetie. Wer glaubt an die Gabe der Prophetie? Ja, ich denke, dass, und wer glaubt, dass das wichtig ist? Ja, das ist. Und ich will da eine kurze Begebenheit erzählen. Also wir haben ja früher, also Gott hat unsere Gemeinde gebraucht, auch mich gebraucht, also das ist gerade das Prophetische in den Anfang der 90er Jahre, ja, da zum Durchbruch gekommen ist hier in der deutschsprachigen Welt. Da haben wir diese große Prophetenkonferenz hier in Nürnberg gemacht, 1992, und es war wirklich wie ein Durchbruch, und dann ist wirklich viel passiert in diesem Bereich. Und dann haben wir nochmal eine weitere Konferenz gemacht, 2009, und also schon einige Zeit her, und danach kam also eine alte Glaubensschwester, die so mehr aus dem evangelikalen Bereich kam, und die hat sich vor mir aufgebaut und hat gesagt, also Eckhard, ich frage mich, wozu das alles nötig ist. Ja, und dann habe ich ihr Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, du, meine Liebe, ein prophetisches Wort ist ja ein sogenanntes Rema-Wort, ein Wort für diese Situation, für deine Situation, für dich persönlich auch. Ein prophetisches Wort kann wichtiger sein als 100 Predigten und auf 100 Konferenzen rumzuspringen. Weil das kann dein Leben prägen, es kann dein Leben komplett verändern. Ja, und das habe ich ihr ans Herz gelegt. Und dazu stehe ich auch heute noch. Und die Bibel ist ja ziemlich voll davon, gerade von Propheten. Ja, ein ganz großer Teil sind ja prophetische Bücher. Aber ich will mal über einen sprechen oder einen herausgreifen von diesen Propheten, der Prophet aller Propheten ist. Wisst ihr, wer der Prophet aller Propheten ist? Jesus Christus. Niemand anders. Weil Jesus ist König, Priester und Prophet. Er ist der König aller Könige, er ist der hohe Priester und er ist der höchste Prophet. Er ist der höchste Prophet, Jesus. Nicht nur ein Prophet. Und er ist vor allen Dingen der Sohn Gottes. Und Jesus hat prophetisch gedient. Und ich möchte da eins in Erinnerung bringen, also diese Geschichte, wo Jesus in einen Ort kommt und da war ein Synagogenvorsteher, das steht in Markus 5, war ein Synagogenvorsteher, der Jairus hieß, und er hatte eine todkranke Tochter, und der Jairus hat anscheinend schon von Jesus gehört, und die Verzweiflung hat ihn dann dazu gebracht, einfach sich zu demütigen. Ja, als Synagogenvorsteher war eigentlich eine Autoritätsperson, und er hat aber, dem war alles egal. Seine Tochter war am Sterben. Und zu dieser Menschenmenge dazugestoßen und hat sich vorgedrängt, hat sich vor Jesus niedergeworfen, hat Jesus gebeten, bitte heile meine Tochter, komm in mein Haus und sowas, heile meine Tochter. Und Jesus war auf dem Weg in das Haus. Das ist Jairus. Und aber eine Mordsmenschenmenge war da um Jesus herum, und da war eine weitere verzweifelte Person, eine Frau, die beständig geblutet hat. Beständig Blutungen hat und ja, die alles ausprobiert hat, jeden Arzt, ihr ganzes Geld verloren hat. Und ja, nicht nur das, sondern auch dann geächtet war, weil damals, in der damaligen Zeit, war Blutfluss zu haben, unrein zu sein. Und das heißt, sie durfte überhaupt nicht in Gemeinschaft mit anderen Menschen, sie musste die Straßenseite wechseln, musste öffentlich rufen, unrein, unrein, bitte komm nicht in meine Nähe. Heute haben wir auch sowas Ähnliches, ja, dass wir sagen, komm nicht in meine Nähe, Social Distancing. Ja, und das musste die da leben. Und gerade die, ja, gesetzlichen Juden, die haben auf solche Leute herabgesehen. Die waren nichts wert. Und die Verzweiflung hat sie dazu getrieben, eigentlich einen Akt zu machen, der sehr, sehr gefährlich war. Als unreine Person hat sie sich in die Menge gemischt und hat sich vorgedrängt, vielleicht bis in die Ellbogen benutzt, bis sie an Jesus rankam, hat die Quaste seines Gewands angerührt und war geheilt. Boom! War geheilt. Sie hat sofort gemerkt und war am Weggehen. Und Jesus hat das gemerkt, dass Kraft von ihm ging, so sagt das Wort. Und wir haben das auch übrigens, was Jesus hat, die Glauben. Weil von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, denen, die an meinen Namen glauben, die an mich glauben. Und so, ja, Ströme lebendigen Wassers sind auf diese Frau geflossen und haben sie geheilt. Und Jesus hat es gemerkt. Und Jesus hätte es ja gut sein lassen. Ja, wahrscheinlich als Prophet hat er gewusst, die ist geheilt. Aber Jesus hatte mehr vor. Und das ist das Prophetische. Das Prophetische begnügt sich nicht mit Äußerlichkeiten, sondern geht tiefer. Und die Jünger, er hat dann die Jünger gefragt, wer hat mich angerührt? Da ist Kraft von mir gegangen. Und die Jünger haben gesagt, dich haben viele angerührt. Ja, viele haben Jesus angerührt und viele kommen in Gottesdienste, aber wer berührt das Gewand Jesu? Wer nimmt etwas? Und diese Frau hat Folgendes gemacht. Die hat im Glauben zugegriffen und hat gesagt, wenn ich nur so ein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Und das ist das, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft des Glaubens, biblischen Glaubens. Glaube holt ab. Gott hat für dich etwas in der unsichtbaren Welt, auch jetzt in der Unsichtbarkeit, da ist ein Segen für dich, heute. Aber du musst Glauben anwenden. Du musst konkret glauben, Herr, du hast heute einen Segen für mich und den will ich abholen. Und morgen hast du wieder einen neuen Segen für mich und den will ich auch. Und so macht man das. Glaube holt ab. Glaube hat die einzigartige Art, Fähigkeit, das, was im Unsichtbaren für dich da ist, ins Sichtbare zu bringen. Und das ist das, was diese Frau praktiziert hat. Und Jesus hat ja nicht locker gelassen und dann musste die Frau sich zu erkennen geben und das war ja sehr, sehr gefährlich, weil wie gesagt, die war unrein und jetzt hat sie auch noch Jesus verunreinigt. Die beiden waren in großer Gefahr, die hätten gesteinigt werden können. Und dann hat sie ihre ganze Geschichte erzählt und ich glaube, deswegen hat Jesus ja das prophetisch draufgehalten, dass er ihr Herz ausschüttet. Das ist der nächste Punkt. Erstens, Glaube holt ab. Zweitens ist, schütte dein Herz aus vor Gott. Hast du Lasten, bist du seelisch beladen, schütte dein Herz aus vor Gott. Schütte es nicht aus vor irgendwelchen Menschen, schütte es aus vor Gott. Bring deinen Schmerz zu Gott. Ich kann mich erinnern an eine Situation, das war Hauskreis, alte Hauskreis, da gab es die Gemeinde noch lange nicht. Und da sind die Leute wirklich schlecht mit mir umgegangen. Und obwohl ich der Einzige war, der eigentlich da nicht beteiligt war an dieser ganzen Streiterei und so. Das hat mich wirklich also sehr, sehr beschwert. Und ich weiß nicht, heute noch habe ich mich alleine im Wohnzimmer bei uns, damals noch in unserem kleinen Wohnzimmer, habe ich mich an so einem Sessel einfach hingekniet und habe mein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und dann hat Gott agiert, dann hat Gott gehandelt. So, dass ich wirklich später erstaunt war. Schütte dein Herz aus vor Gott. Bring deine Nöte zu Gott. Und lasse aber auch da, nimm sie nicht wieder mit. Und das hat sie dann gemacht und das hat ihr, und das ist das, was Jesus bewirken wollte, innere Heilung verursacht. Das hat sie einfach befreit und nicht nur das, sondern dann kam noch das prophetische Wort, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und prophetisches Wort ist nicht nur ja, das und das und das wird in der Zukunft mit dir passieren, sondern prophetisches Wort hat auch oftmals mit Identität zu tun. Verstehst du? Es hat mit Identität zu tun. Und die war alles andere als Tochter, die war ausgestoßen. Und Jesus hat damit gesagt, prophetisch über sie ausgesprochen, du gehörst jetzt wieder dazu. Du gehörst zur Family, du gehörst dazu. Tochter. Und dein Glaube hat dich geheilt und hat das bestätigt. Weil sonst, wenn sie einfach so abgedampft wäre, wenn sie einfach gegangen wäre, sonst hätte sie sich wie Jakob gefühlt, ich habe den Segen gestohlen. Aber Jesus hat die Rechtmäßigkeit, ja, hat es prophetisch erkannt, hat die Rechtmäßigkeit, ja, dieser Heilung erklärt und hat vor allen Dingen ja, das Wort der Annahme gesprochen und der Identität. Und eine weitere Begegnung war, also wo Jesus auch als Prophet agiert hat, das war an einem heißen Tag, wo er durch Samaria gelaufen ist und dann an einem Brunnen Pause gemacht hat, so zur Mittagszeit. Und da war eine andere Frau, eine völlig kaputte Frau auch. Und die hat er gebeten, bitte gib mir Wasser. Und dann hat die Wasser für ihn geschöpft und hat ihm Wasser gegeben. Und das ist auch etwas, wo wir daraus lernen können. Manchmal sind es kleine Dinge, die Gott uns sagt, mach das, bitte gib mir was, gib mir eine Kleinigkeit. Und wir übersehen das, ach, das ist doch nichts und sowas und ja, legt es beiseite. Das kann eine Kleinigkeit sein, du hörst Radio im Auto und Gott sagt zu dir, die Stimme des Herrn sagt zu dir, jetzt mach den Radio aus und bete. Oder mach den Radio aus, sing mir ein Lied. Und du magst es einfach nicht. Und das ist, und da können wir echt was verpassen. Jesus bittet sie um Glas Wasser, sie gibt ihm das Glas Wasser. Also die hat es gemacht. Und dann schließt ihr Jesus den Himmel auf und gibt ihr Wasser des Lebens. Und das Gespräch geht so weiter, er spricht über das Wasser des Lebens. Und erklärt ihr die tiefsten Dinge dieser kaputten Frau. Und dann kommt es auch auf die Sprache, ob sie verheiratet ist oder nicht. Dann hat sie gesagt, nö, ich habe keinen Mann. Dann hat sie gesagt, recht hast du geredet, jetzt kommt das Prophetische. Richtig, du hast es richtig gesagt. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist auch nicht dein Mann. Aber es hat bei der nicht irgendwie... Das hat sie nicht geärgert, sonst hat sie eher erleichtert. Ich sage, wow, woher weißt du das? Und dieser Frau, dieser kaputten Frau, dieser Ehebrecherin, der hatte das erste Mal geoffenbart, dass er der Messias ist. Ist das nicht interessant? Sowohl wie bei der blutflüssigen Frau, wie auch bei dieser Frau im Brunnen bleibt das Ende offen. Wir wissen nicht, was die blutflüssige Frau mit ihrer Heilung gemacht hat. Ob sie dann ihr Leben einfach in Dankbarkeit einfach auch auf Gott ausgerichtet hat, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, was diese Frau am Brunnen gemacht hat, ob sie ihre Beziehung dann in Ordnung gebracht hat. Entweder geheiratet oder sich getrennt. Aber es ist wichtig, mit dem, was geschieht, was prophetisch geschieht, umzugehen. Deswegen ist mein Thema heute Umgang mit persönlicher Prophetie. Sie hat jetzt dann etwas in die Hand gekommen. Es ist ihr etwas dieser Frau, die im Ehebruch gelebt hat oder beziehungsweise in einem Verhältnis, das nicht in Ordnung ist, das ist jetzt offenbar geworden und sie kann damit umgehen. Sie kann was machen. Und es ist oftmals so, dass Gott dir was in die Hand gibt. Aber du musst dann handeln. Eine weitere Person war der Petrus. Jesus fragt eines Tages die Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann spekulieren sie, ja, du bist Elia, du bist was weiß ich, also alle möglichen haben alles mögliche, einer der Propheten, heißt es ja. Und dann sagt der Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Meschiach, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Was sagt Jesus? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das kann dir nur der Vater im Himmel geoffenbart haben. Und dann geht's los. Und dann spricht Jesus prophetisch was aus über den Petrus. Und das lasst uns mal einfach auch aufschlagen. Das steht in Matthäus 16, Vers 18. Aber ich sage dir, Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und auch hier seht ihr wieder, es hat mit Identität zu tun. Dieses prophetische Wort, du bist Petrus, und dann kommt aber noch ein weiterer Teil, und ich werde was machen mit dir. Du bist Petrus, ist aber das ganz, ganz Wichtige, dass Gott ihm zuspricht, was ganz anderes, was er bisher war. Weil der Petrus war ein Himmelhochjauchzer zu Tode betrübt. Heute war er ganz fit und hatte gedacht, er kann Bäume ausreißen und hat allen Glauben der Welt. Und im nächsten Moment hat er Angst gehabt vor einer kleinen Magd. Also er war eigentlich ein labiler Mensch mehr. Ein Mensch, der mal ganz mutig sein konnte, aber dann wieder auch ganz ängstlich. Ja, und das, diese Charaktereigenschaft ist auch in gewisser Hinsicht noch geblieben. Also sogar in späterer Zeit, ja, da hat er, weil da war ja eigentlich Freiheit, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Und dann sind ja Heiden zum Glauben gekommen aus heidnischen Völkern. Und dann hat er mit denen gegessen. Und dann kamen irgendwelche Juden, die auch zum Glauben gekommen sind an Jesus, so orthodoxe Juden. Und dann hat er Angst gekriegt vor denen. Was sagen die, wenn ich jetzt da bei den Heiden sitze? Hat er ganz schnell sein Tellerchen genommen, hat einen Platz gewechselt. Und das hat der Paulus dann gesehen. Und er hat sich dann furchtbar darüber aufgeregt. Das könnt ihr nachlesen im Galaterbrief. Aber Jesus sagt, du bist Petrus. Du bist was ganz Felsenfestes. Du bist der Felsenfeste. Du labiler Kerl, du bist der Felsenfeste. Und ich werde was machen. Ich werde auf diesem Felsen meine Gemeinde bauen. Und dann geht's weiter. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das heißt, Petrus bekommt was zugesagt, er bekommt Autorität, er bekommt Schlüsselgewalt. Deswegen gibt es auch die vielen Witze da wenn man stirbt, in den Himmel kommt, dann kommt der Petrus und sowas. Ja, das hängt mit diesem Wort zusammen. Ja, aber es geht nicht nur, ja, diese Schlüsselgewalt ist nicht nur Menschen aufzunehmen in der Gemeinde und auch gegebenenfalls ausschließen zu müssen, sondern es ist eine Autorität, weil Petrus wurde dann später gebraucht in der Art und Weise, dass er Autorität ausgeübt hat und das Pfingsten überall hingebracht hat. Aber bis dahin ging die Geschichte ganz anders. Da war dieses gewaltige prophetische Wort und das Gegenteil ist passiert. Das Gegenteil ist passiert. Petrus hat Jesus verraten, dreimal. Und Jesus hat auch ihm das prophezeit. Nicht immer nur die schönen Sachen. Oh, du bist der Allergrößte, du bist der Beste. Sondern Jesus hat gesagt, du, pass mal auf, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten. Was hat er dann gemacht? Und dann nicht nur das, sondern ja, Jesus starb ganz allein am Kreuz. Wo war der Petrus? Weg. Und er ging noch weiter. Frustration. Die 3 Jahre waren umsonst. Für die Katz. gehe ich wieder zurück in meinen alten Job. Ging er zurück in seinen alten Job. War doch alles andere als, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber dann begegnet ihm der Auferstandene. Schnappt ihn sich und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Ja. Ja. So, Jesus sagt, hast du mich richtig lieb, so agabemäßig, dass du dich voll für mich hingibst? Hat der Petrus gesagt, nee, ja, wie ein Freund habe ich dich lieb. Wisst ihr, was passiert ist? Auf dieser Wegstrecke, der Stolz von Petrus ist zerbrochen. Und diese Angeberei und dieses immer sich höher denken, als man ist. Er hat kleine Brötchen gebacken. Er sagt, ich kann das gar nicht. Ich kann dich bloß lieben, wie ein Freund bis jetzt. Ich liebe. Was sagt man, wie reagiert Jesus? Das ist Basis genug. Geh hin, weide meine Schafe. Das ist nicht stark. Das ist nicht stark. Und es heilt Jesus, Petrus auch. Und dann passiert Pfingsten. Heiliger Geist fällt. Wer stand auf? Petrus stand auf. Wer hat gepredigt? Petrus hat gepredigt. Ohne Petrus wären nicht die 3000 Leute zum Glauben gekommen. Und das war gefährlich, da zu predigen, von Jesus zu predigen. Und zu sagen, dass er der Herr ist und dass er der Auferstandene ist. Weil da war der Hohe Rat, der kurz vorher Jesus verurteilt hat. Und bewirkt hat, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Es war gefährlich. Aber da ist das passiert. Felsenfest war der Petrus dann. Dann war der Petrus ein Petrus. Dann ist dieses prophetische Wort in Erfüllung gegangen. Und dann hat er Pfingsten in Jerusalem, war die Schlüsselperson für Pfingsten in Jerusalem. Dann passierte Erweckung in Samaria. Der Philippus war da tätig, aber der Heilige Geist war noch nicht da. Er wird gerufen. Wer wird gerufen? Petrus und Johannes, die gehen dahin. Der Heilige Geist fällt dort auf die Leute. Und dann noch eine weitere Situation. Petrus hat keine Angst mehr. Er geht in das Haus, durchbricht jüdische Regeln, geht in das Haus eines römischen Offiziers, welch ein Skandal, und predigt zu denen, der Heilige Geist fällt. Petrus ist selber erstaunt. Also das war doch nur für uns reserviert, für uns Juden. Nein, der Heilige Geist fiel auf die, der hat gesagt, naja, dann hilft es nichts, dann müssen wir die auch taufen, dann müssen wir die Wasser taufen. Und so kamen die ersten Heiden zum Glauben. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 10. Und dann haben die was gemacht, die ersten Christen. Was auch ganz wichtig ist für uns, für unsere Zeit hier. Die gingen täglich in den Tempel. Ich habe es auch im Gemeindebrief geschrieben. Ja, ein guter Jude, orthodoxer Jude, der ging einmal in der Woche in den Tempel. Wann? Am Schabbat, ja? Am Samstag ging er in den Tempel und hat dort sein Opfer verrichtet und sein Gottesdienst gefeiert. Die ersten Christen, die gingen jeden Tag in den Tempel und die gingen dann nicht nur in den Tempel, sondern gingen danach auch noch nach Hause zusammen und haben das Abendmahl genommen. Und die haben gearbeitet, wie du und ich. Und deswegen ist wichtig, Christ sein ist etwas live, das reicht nicht von der Konserve. Es ist gut, dass wir das haben, dass wir auch das Internet haben, all das. Aber es reicht nicht aus. Seit über 2000 Jahren kommen Christen zusammen und feiern Gottesdienste, manche unter Lebensgefahr. Frag mal die Leute, frag mal die Christen im Iran, frag mal die Christen in allen möglichen arabischen Ländern, frag mal die Christen in Nordkorea oder in China. Ich selbst bin welchen begegnet, die 20 Jahre in Konzentrationslagern saßen. Ein Pastor, weiß ich noch, in Guangzhou, Pastor Lamp, war über 20 Jahre. Aber hat sich nicht abbringen lassen. Und deswegen sollen wir uns auch nicht abbringen lassen. Auch in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Also die Prophetie hat stattgefunden. Die Gemeinde ist gebaut worden. Aber was Petrus, er hat sich gebrauchen lassen. Er hat das umgesetzt, was über seinem Leben ausgesprochen worden ist. Und das ist der wichtige Punkt. Natürlich muss Prophetie geprüft werden, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich spreche jetzt über echte Prophetie, die wirklich geprüft ist und die dann auch zutrifft. Und ich weiß eins, der Geist Gottes wirkt weiter. Er bleibt nicht nur, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er will auch dich und mich gebrauchen, auch hier und in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde soll eine prophetische Gemeinde sein. Und es ist nicht nur es gibt das Amt des Propheten, es gibt das Amt des Pastors, Pastor heißt ja nichts anderes wie Hirte, aber es gibt den Evangelisten, es gibt den Apostel, es gibt den Lehrer, und das braucht die Gemeinde, diese Dienste, diese Ämter, aber nicht nur das, sondern dann wären wir nur eine Beamtengemeinde, Sondern da ist noch was anderes, eine andere Komponente, das freie Wirken des Heiligen Geistes, und der Herr kann dich gebrauchen. Du magst vielleicht nicht der große Prophet sein, du magst vielleicht nicht mal der große Beter sein oder die große Beterin, aber der Heilige Geist kann auf dich fallen und auf einmal kannst du prophetisch was aussprechen über jemand anders. Und so hat auch ich möchte euch ermutigen, so hat der Herr auch mich gebraucht, ein paar Mal, also richtig prophetisch. Und da will ich euch mal davon erzählen, was hier passiert ist in der Vergangenheit. Einmal habe ich sowas Ähnliches erlebt, die Geschichte habe ich jetzt im ersten Gottesdienst nicht erzählt. Da war hier ein großer Gottesdienst, war ein prophetischer Mann da, aber der war dann gar nicht so prophetisch. Es war nicht so, manchmal laufen Leute mit einem großen Schild Prophet durch die Gegend und sie sind es gar nicht so, Und es war, wie gesagt, nicht so, aber dann hat der Herr zu mir gesprochen und der Saal war voll. Und es war ein schwieriges Wort. Ich habe mich schwer getan, das zu sagen. Aber ich bin am Ende des Gottesdienstes bin ich aufgestanden und habe gesagt, hier ist ein Mann, du bist im Ehebruch und letzte Woche warst du mit ihr zusammen und gestern hast du mit ihr telefoniert. Und ich möchte dich jetzt nicht kompromittieren, aber wenn du da bist, komm nach vorne nach dem Gottesdienst und dann können wir reden. Und wisst ihr was? Es war ein echtes prophetisches Wort. Der Mann kam nachher zu mir. Und es war genau so. Er hatte die alte Freundin, die Beziehung mit der alten Freundin weiter gepflegt, hat geheiratet gehabt und hat in der letzten Woche war er mit ihr zusammen und am Tag davor hat er mit ihr telefoniert. Und es war wie ein Donnerschlag in seinem Leben, dieses Wort. Wie ein Donnerschlag. Wisst ihr, was das Gute war? Er war kein Mitglied unserer Gemeinde. Aber stell euch mal vor, wie dreist wir manchmal sind. Da lebt er in Sünde und dann möchte er so ein Sunshine-prophetisches Wort am liebsten abholen, kommt in den prophetischen Gottesdienst. Eigentlich sollten wir uns vorsehen, in den prophetischen Gottesdienst zu kommen, weil dann vielleicht dann die Geheimnisse unseres Lebens aufgedeckt werden. Ja. Das Gute ist, da weiß ich, wie es weitergegangen ist. Ich bin nämlich diesem Mann begegnet später. Und er hat das beendet. Das war wirklich wie ein Donnerschlag in seinem Leben. Und er hat das beendet. Und in Ordnung gebracht. Kurze Zeit später, es war wirklich nicht ein langer Teil, war ein Männertag am Hubersberg. Wieder kommt das Reden, wieder spricht der Herr und so ein ganz ähnliches Wort. Und dann überlegst du dir, naja, also das hast du vorher gesagt, irgendwie bist du jetzt so, ist das, magst du das jetzt aus Gewöhnung oder sowas, ja? Und da ist nicht einfach, wenn der Herr einfach dann spricht, dann musst du auch den Mut haben und nicht innerlich rumdiskutieren mit dem Herrn, sondern es dann sagen. Und dann habe ich das dann auch gesagt, das war dann sehr ähnlich, aber doch auch etwas anders. Und zwar, ich habe dann Folgendes gesagt, hier ist ein Mann, der Herr sagt, das ist die letzte Chance, du bist im Ehebruch und das ist die letzte Chance. Kehr um. Und wenn du ein prophetisches Wort weitergibst, dann ist ein geistlicher Teil und ein seelischer Teil. Der geistliche Teil ist, den musst du aussprechen. Das ist das, was der Herr mir gezeigt hat. Der seelische Teil ist dann, dass der liebe Eckhart sich überlegt hat, wer könnte das sein? Und das ist dann die seelische Spekulation. Was ich sagen kann, ist, dass das Wort auch hier zugetroffen hat und genauso wie ein Donnerschlag in das Leben dieses Mannes hineingefahren ist. Aber wisst ihr was? Es war der letzte, wo ich mir vorstellen hätte können, dass der das ist. Und es ist dann zum Glück ans Licht gekommen. Es war nicht leicht, aber auch der Mann hat sein Leben dann in Ordnung gebracht. Es war schwer. Die Iris, die weiß das, wie schwer das war. Es war ein Kampf. Also prophetisches Wort wird gegeben und dann kann Kampf folgen. Es ist nicht so, dass einfach alles dann so paletti läuft. Weiteres war vor, das ist viele Jahre her, hatten wir eine Freizeit auf der Burg Wannfels und da waren Ehepaar, der Helmut und die Angelika Bickel. Und die konnten keine Kinder kriegen. Und ich habe zu der, auf einmal sprach der Herr zu mir und ich habe das der Angelika weitergesagt, du wirst ein Kind bekommen. Und ja, sie konnte es nicht glauben. Und es ist aber tatsächlich passiert. So circa 9 Monate später ist die Miriam auf die Welt gekommen. Und es war keine einfache Geburt. Es war auch das mit schwer, ja, Frühgeburt. Ja, also es war nicht einfach, aber sie ist geboren und dann war sie bei uns lange Zeit. Jetzt ist sie verheiratet und hat ihren Dienst. Und ist immer noch dankbar für das prophetische Wort. Dann noch was, was hier passiert ist, hier in diesem Saal. Ihr kennt, alle kennt den Manuel. Pastor Manuel, wer kennt den? Ein Co-Pastor. Hast du von ihm gehört, ne? Ihr kennt alle den Manuel. Und jetzt sage ich euch was. Also der Manuel hat nicht immer, war nicht immer der obergeistliche Mann und sowas, ja. Sondern er hatte auch mal eine schwierige Phase in seinem Leben. Und es war die Phase, wo er bei der Bundeswehr war. Das erste Mal raus von zu Hause, in der Kaserne gelebt. Und dann waren Mädels ein großes Thema. Und ja, und ich will mich da jetzt nicht ausführen, ja, weil das ist unter dem Blut Jesu alles. Aber, wie gesagt, also er hat nicht das geistliche Leben geführt. Und dann habe ich einen Propheten eingeladen, den Ed Trout, ein bekannter Prophet. Der war das allererste Mal bei uns in der Gemeinde. Ich habe zu Manuel gesagt, Manuel, du, es kommt da dieser bekannte Prophet, magst nicht kommen. Ja, da ist am Freitag ist Geburtstagsparty, da kann ich nicht kommen. Ja, aber okay, am Samstag komme ich, ja. Ed Rout kommt, hat dann da hier gedient, ganz stark war der erste Abend, zweite Abend kam und ich mache den Lobpreis und guck, wo ist der Manuel? Wer nicht da war, war der Manuel. Ja, aber am Ende des Lobpreises voller Gottesdienst wieder, bis zum letzten Platz gefüllt. Am Ende des Gottesdienstes schlappen 2 Kerle rein, der Manuel und sein Freund Bastian. Dann haben sie sich irgendwo da hinten hingesetzt. Dann steht der Ed Trout auf, fängt an zu dienen, sagt er zum Dietmar. Wer kennt den Dietmar? Also einige kennen den Dietmar noch. Ich hoffe, er macht sich mal wieder bekannter. Ja? Und er sagte zum Dietmar, sucht mal 10 Leute aus und für die werde ich dann prophezeien. Dietmar sucht genau die 2 Jungs auch aus und 8 andere. Der Prophet geht durch die Reihen und er lässt die einfach stehen. Und die sind dann die allerletzten, denen er dann prophezeit hat. Und dann steht er vor dem Manuel und dann sagte zum Manuel, Mr. Coolman, hat er zu ihm gesagt. Mr. Coolman. Aber der war alles andere als cool, weil es ist nicht schön. Es war schön, vielleicht in so einer Disco da rumzuhängen und rumzustehen, aber in der vollen Gemeinde und alle gucken auf dich, das ist nicht so schön. Wollt ihr es noch hören, die Geschichte? Also, und dann sagt er, Mr. Coolman, du hast die Wahl. Entweder du dienst dem Herrn oder du dienst dem Herrn. In Wirklichkeit, du hast keine Wahl. Und er hat gesagt, du stehst vor einer der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. Und es hat gestimmt. Was man dazu sagen muss, er wusste nicht, der Ed Trout wusste nicht, dass es unser Sohn ist. Und er hat gesagt, du, eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben, weil es bedeutet, weil der Manuel wollte, das war an einem Samstag und am Montag war der letzte Tag zu unterschreiben, einen 8-Jahres-Vertrag mit der Bundeswehr. War zu der Zeit bei der Bundeswehr, war sehr sportlich und zwar so, und die wollten ihn haben. Aber das hätte bedeutet, er hat zur Mittenwaldkaserne gehört, dass er nach Afghanistan hätte gehen müssen. Und wir waren dagegen. Weil der Manuel dachte, oh, da kriege ich mehr Geld und dann gehe ich wie Rambo rüber und dat. Ja, und so. Er hat gesagt, nix Rambo, da sitzt du vielleicht in einem Jeep und dann geht dieser Jeep hoch, ja. Da fährt er über eine Granate oder was auch immer. Und dann beklagen wir dich. Ja. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt er, ja, und der Teufel hat versucht, dich abzulenken. Auch das hat gestimmt. In Form von hübschen Mädels. Und nicht nur. Und einiges andere. Andi-Söhne könnten da auch Storys erzählen. Weil die waren befreundet. Und dann hat er Folgendes gesagt. Du wirst auf eine Bibelschule gehen und du wirst genauso Englisch sprechen. Ja, der Teufel versucht dich abzulenken, aber du hast eine Mutter, die täglich für dich betet. Und dann brach die Iris in Tränen aus davon. Das hat keiner gewusst. Aber der Manuel hat es einmal erlebt. Hat es einmal erlebt, wie die Mutter, glaube ich, im Auto saß, ne? Da saß sie im Auto und hat geweint und in Tränen und hat gebetet und das Telefon war offen und der Manuel hat gehört, wie sie für ihn gebetet hat. Das Folgende ist dann, und dann, wie gesagt, also auch das hat gestimmt. Ja, Mütter, kämpft wie Löwinnen für eure Söhne und Töchter. Amen. Und er hat gesagt, du wirst auf eine Bibelschule gehen und du wirst genauso gut Englisch sprechen wie ich. Und er war der Schlechteste in Englisch. Und du wirst einer der jüngsten Pastoren in Deutschland. Boom. Wir sind nach Hause gefahren. Ich als Mann des Glaubens sofort an den Laptop, an den Computer, nach Bibelschulen geguckt. Die Iris hat sich mit ihrem Sohn unterhalten. Er hat gesagt, na und, was sagst du dazu? Ja, ist okay. Und warum? Und dann hat er sich nicht mehr halten können, dann hat er weinen müssen und ist erstmal raus und ist dann wieder zurückgekommen. Und hat dann Folgendes erzählt. Der Manuel ist ein großer Fußballfan, wer ihn kennt, der weiß das. Und da war Champions League Tag, am Mittwoch davor, vor diesem Samstag, vor diesem prophetischen Abend. Und er war bei der Bundeswehr und er wollte dieses Champions-League-Spiel schauen. Mit seinem Kumpel zusammen wollten sie in der Kneipe gehen, der Kumpel hatte aber keine Lust gehabt, dann ist er alleine, musste dann los. Und dann ist er alleine durch die Nacht. Bei der Bundeswehr bist du nicht oft alleine. Ja, aber da war er mal alleine und er hatte auch kein großartiges Gebetsleben gehabt. Und da hat er dann aber doch gebetet, weil er vor dieser wichtigen Entscheidung stand. Und er hat gesagt, Gott, was willst du für mein Leben? Und bitte, ich höre so schlecht deine Stimme. Das haben wir ihm auch schon erklärt. Er hat gesagt, Manuel, du lebst in Sünde, da hört man schlecht. Und es ist gut, wenn Eltern oder wenn man in der Familie deutlich miteinander spricht. Auch Sachen, die Filius und Filiae nicht gerne hören. Das sind Söhne und Töchter. Ja, und dann sage ich, ich höre dich so schlecht. Bitte sag es mir so deutlich, wie wenn ein Freund vor ihm steht. Und wisst ihr was? Ein junger Mann, der nicht gerade auf der Höhe seines geistlichen Lebens war, der eigentlich irgendwo ziemlich geschwächelt hat, kein großartiges geistliches Leben geführt hat und etliches auch an Sünde auf sich geladen hatte, betet einmal ernstlich und drei Tage später stand ein fremder Mann wie ein Freund vor ihm und hat ihm alles gesagt. Und dann kommt aber das danach. Dann kommt das danach, dieses, das war auch nicht einfach. Es ist eher manchmal das Einfache, das prophetische Wort zu bekommen, aber dann damit umzugehen, weil dann musste Manuel nach Schweden, wir haben dann Schweden ausgesucht, er musste nach Schweden gehen und da, ich glaube, da hat er auch wieder Tränen vergossen im Zug dann, dass er jetzt von allen seinen Freunden, von seiner Familie jetzt weg muss und so. Und dann hat er ja fast kein Englisch gekonnt und alles war dort auf Englisch. Und er musste sich das mühsam erarbeiten und es war schwer, schwer, schwer und manchmal zum Aufgeben. Aber er hat es nicht gemacht, es hat es umgesetzt. Und er ist immer noch dabei, das umzusetzen, was einfach jetzt das ja prophetische Wort sagt. Ja, vor Jahren auch, ihre Schwester sitzt hier, habe ich in Schwabach in der Abgabegemeinde gedient damals. Und da war so ein junges Mädchen, das war die Amelie, Himmelreich, ja. Und ne, eure Tochter. Ihr wart, glaube ich, auch dabei, ne? Und ich hab die nach vorne geholt und habe gesagt, du wirst in den vollzeitlichen Dienst gehen. Lang, lang ist her. Und jetzt genau passiert. Und es passiert noch. Und auch das war nicht einfach, stimmt's? Auch das ist nicht einfach, Gemeinde zu gründen und all das irgendwo, das ist nicht einfach. Aber es ist da ein Wort. Dann noch was weiteres. Ja, auch wieder vor etlichen Jahren, auch war ein weiterer Manuel hier drin gesessen, in unserem Gottesdienst. Es war der Manuel Beetz, heißt er. Und ich bin zu diesem jungen Mann hin und habe gesagt, du wirst in vollzeitlichen Dienst gehen. Der war schockiert, weil sein Vater, der hatte gerade seinen vollzeitlichen Dienst aufgegeben. Der war Pastor und der fiel in Depression und große Probleme und hat aufgegeben. Und das prophetische Wort ist genau in die Situation hineingetreten, wo die gesagt haben, alles andere, nur nicht, dass der Pastor wird. Alles andere. Und er hat selbst nicht geglaubt in diesem Moment. Aber wenn es ein echtes prophetisches Wort ist, setzt sich das durch. Und es ist tatsächlich passiert. Der ging auf eine Bibelschule und heute ist er Pastor der Langwassergemeinde. Und letztens bin ich begegnet dem Manuel Beetz. Habe ich gesagt, na Manuel, erinnerst du dich noch an das Wort? Ja, ja. Erinnert sich immer noch daran. Israel hat ein prophetisches Wort von Gott bekommen, immer wieder. Auch zu Mose hat Gott gesprochen. Ja, Mose war ja auch Prophet. Und was hat er gesagt? Ich werde euch führen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann hat sich Israel auf den Weg gemacht. Und was ist passiert? Und das ist ganz wichtig auch für den Umgang mit prophetischen Worten. Sie dachten, sie kommen jetzt dann sofort in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber sie mussten zuerst durch ein Land, 40 Jahre dann, durch ein Land, in dem nicht mal Wasser geflossen ist. Und auch das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Der Ort der Prophetie, der Ort der Erfüllung, ist ein anderer Ort wie der Ort der Prophetie. Und dazwischen ist oftmals eine Wüste, ist oftmals ein schwieriger Weg zu gehen. Der Paulus, dem war das so wichtig, dass er dem Timotheus zweimal geschrieben hat. Einmal in 1. Timotheus 1, Vers 18, können wir das lesen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Also es waren Weissagungen, Prophetien und dann musste er kämpfen, den guten Kampf kämpfen, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Das kann nämlich auch passieren. Da kann die größte Prophetie über deinem Leben ausgesprochen werden und du glaubst nicht daran, verlierst den Glauben daran und erleidest Schiffbruch. Und das will aber Gott nicht. Ich lese nochmal vielleicht in der Hoffnung für alle Version: Du bist für mich wie ein eigener Sohn, dir vertraue ich jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch Prophetie gesagt worden, damit du tapfer und unerschrocken kämpfen kannst. Wichtig ist auch dieses gute Gewissen. Wichtig ist, dass wir danach leben auch. Wenn wir in Sünde leben, steht was zwischen uns und Gott und unser Gewissen verklagt uns. Und dann ist Glauben eigentlich eine unmögliche Leistung. Weil dich verklagt beständig das Gewissen, es stimmt was nicht. Bringt es in Ordnung? Ein gutes Gewissen produziert starken Glauben. Und das Gegenteil ist ein schwacher Glaube. Und das heißt, und das hat mit deinem Denken, es hat mit deiner Gesinnung und es hat mit dem, womit du dich beschäftigst, zu tun. Womit beschäftigst du dich? Was bestimmt dein Denken? Was ist deine Gesinnung in dem Ganzen? Das muss stimmen. Sonst wird das prophetische Wort einfach nicht so in Erfüllung gehen, wie du es denkst. In 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7 sagt er: Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Das muss angefacht werden. Das, was über dir ausgesprochen worden ist. Hier war es noch durch Handauflegung. Ja, durch das Auflegen meiner Hände, die dir durch das Auflegen meiner Hände geschehen ist, oder die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht, da ist dieses bekannte Wort, mal nicht aus dem Zusammenhang gerissen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht. Also Angst darf nicht sein. Du musst Angst überwinden und der Feind kommt oftmals mit Angst. Wird über dir ausgesprochen und dann kommt Angst. Hat nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Wie gehen wir um? Abschließend. Erstens, indem wir den Glauben, ist natürlich zuallererst, dass es geprüft ist. Ist es ein echtes prophetisches Wort? Aber wenn es ein echtes ist, erstens, den Glauben daran behalten und bewahren. Auch diesen konkreten Glauben, dass das, was über dir ausgesprochen worden ist, passiert. Und wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der gesprochen hat. Und nicht nur über dich spricht, sondern über dich, über deine Ehe, vielleicht schon gesprochen hat. Na, ihr habt ganz bestimmt auch Worte bekommen an eurer Hochzeit schon allein. Prophetische Worte, gell? Andi und Miria. Ja, und vielleicht ihr auch, über eure Ehe, über eure Familie, über eure Kinder, über dein Geschäft, über deine Arbeit. Das Zweite ist, also den Glauben zu behalten und zu bewahren, das gute Gewissen in Verbindung mit dem guten Gewissen. Zweitens, dass wir das Beten, das Beten bewässert sozusagen dieses prophetische Pflänzlein. Und diese Prophetie hochhalten zu allen Zeiten. Nicht nur irgendwo abheften, haben wir aber wieder was gekriegt. Und das war's dann. Und drittens, was ganz, ganz wichtig ist, dass du mit diesem prophetischen Wort, mit dieser Berufung, die du vielleicht bekommen hast, dass du wie mit einer Waffe kämpfst. Weil der Feind mag sowas nicht. Und den gibt's. Und der Feind kommt sofort auf die Matte. Und dann gibt's Angriffe. Wer bist denn du? Was bildest du dir denn bloß ein? Oder er malt dir dein Versagen so richtig groß aus. Aus dir kann doch nichts werden. Und er erinnert dich doch, was dein Vater über dir gesagt hat. Du bist nichts und wirst nichts. Nichts nutzt oder was auch immer. Und Angriffe können kommen. Nicht nur auf uns, sondern auch auf Kinder, auf Enkelkinder, auf Freunde, auf die Gemeinde. Und manchmal kommen Serien von Angriffen. Und da ist es wichtig zu stehen und zu kämpfen. Leider haben viele arbeitslose Engel. Jeder hat einen Engel, stimmt's? Du sagst das Wort Gottes. Weißt du das, dass du einen Engel hast, der auf dich aufpasst? Ich habe einen Schutzengel, das weiß ich. In zwei großen Unfällen, Autounfällen, wo ich tot sein hätte können, schon lang bevor ich die Berufung nochmal, ich denke, ich wollte mich der Feind um die Ecke bringen. Ja, und Manuel auch, zweimal. Einmal ist ein Auto über seinen Fuß gefahren und einmal ist er über das Auto, hat es ihn richtig hoch ausgehoben und hat ihn dann ein Polizist vorbeigebracht bei uns und war zum Glück unverletzt, aber er hätte tot sein können. Und wie gesagt, also das kann passieren, aber was heißt arbeitslose Engel? Weil erst wenn wir beten und erst wenn wir das Wort Gottes benutzen, agieren diese Engel auch. Wir bestimmen nicht über Engel, Gott bestimmt über die Engel. Aber wir können sagen, bitte Herr, behüte du mich. Und dann behüte du mich, denn Gott erhört das Gebet und schickt seinen Engel los, jetzt behüt mal den. Pass auf den auf, der braucht es besonders. Pass auf den Ali auf, der braucht es besonders. Und dann benutze das Wort Gottes. Ich und mein Haus, prophetisch hat es Josua ausgesprochen. Wir dienen dem Herrn, wir werden dem Herrn dienen. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit, ist Gott für mich, wer ist gegen mich? Alle Dinge müssen zusammenwirken zu unserem Guten. Es gibt eine Prophetie über diese Gemeinde. Es hat etliche Prophetien über diese Gemeinde. Lasst uns die hochhalten. Weil da ist Gott noch nicht am Ende. Mit der Immanuel-Gemeinde. Wir werden weitergehen. Und Gott ist auch mit dir nicht am Ende, sondern er fängt gerade erst so richtig an. Aber bist du bereit? Bist du bereit, dass wo Gott schon gesprochen hat und wo Gott noch sprechen wird vielleicht über dein Leben, bist du bereit, damit umzugehen? Bist du bereit, damit zu kämpfen? Bist du bereit, ja, das bis zum Durchbruch einfach dein Teil zu tun, dann steh auf an deinem Platz und dann bete ich für dich noch. Und Vater im Himmel, vielleicht ist auch einiges jetzt auch den lieben Geschwistern in Erinnerung gekommen, wo du schon gesprochen hast, über ihr Leben, über ihre Ehe, Familie oder Kinder oder auch Geschäft. Und Vater im Himmel, wir wollen das wieder hervorkramen. Wir wollen auch die Flinten, die wir ins Korn geworfen haben, wo wir aufgegeben haben, die wollen wir wieder rausholen aus dem Korn und wollen weitergehen und wollen weiterkämpfen bis zum Durchbruch in Jesu Namen. Danke, dass du ein guter Vater bist. Dass das nicht nur ein schönes Lied ist, Good, Good Father, du bist es. Du bist ein guter Vater und du versorgst uns und du wirst weitergehen mit uns in Jesu Namen. Und Herr, ich bitte dich, dass das Prophetische noch mehr freigesetzt wird unter uns und dass dieser prophetische Geist wieder stirred up, also richtig angefacht wird in Jesu Namen. Halleluja. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden in Jesu Namen. Amen. Amen. Einen guten Sonntag euch.